ist Tim Gelb. Mag ich das.
Exzellent, da bin ich. Sergeant Silver, danke für den Sub. Richtig lange am Start. Schon länger am Start als 10 Monate, oder? Vielleicht nicht als Sub, aber du bist schon ziemlich lange am Start. Zumindest sagt mir der Name was. Du hast auch schon über 1000 Messages geschrieben, also du musst schon eine Weile am Start sein. Mai 2023, ja. Tatsächlich. Ja, als Sub warst du vorher nicht auch mal da? Ja, kommt echt hin. Exzellent. Ich hätte gedacht. Ich kontrolliere das jetzt, ob das stimmt. Nee, oh, da kann man nicht gescheit zurückscrollen. Da wirst du verrückt in Twitch, wenn man zurückscrollen will. Das ist wieder Endless Scroll Bullshit, Alter. Guck ich mir nicht an. Ich glaub dir das auch so. Ohne Scheiß, Endless Scroll ist eines der bescheuertsten Erfindungen der modernen Web, des modernen Web Developments. Weiß gar nicht, wer mit diesem Blödsinn angefangen hat. Ihr wisst alle, was Endless Scroll ist, oder? Ich schau mal kurz, ob es Package Updates gibt. Moment. Arch, by the way. Es gibt wieder mal Updates. Ich habe heute Morgen mein komplettes System geupdatet, aber 4 Stunden später gibt es wieder Updates. Arch, by the way. Aber man muss sagen, manchmal habe ich Multithreading-Probleme. Ich denke im Kopf schon, obwohl ich mit dem anderen, also was Neues, obwohl ich mit dem alten noch nicht fertig bin mit auszusprechen, dann kommen manchmal so komische Sätze bei raus. Heute Morgen habe ich geupdatet und am Freitag waren die so schnell mit Updates bei Arch Linux, dass wir das theoretisch noch nicht mal ein kaputtes XZ Tools Package bei mir angekommen ist. Übrigens zum Thema XZ Tools, ich zeige euch gerade schon mal was aus meinem Docker-File, was ich gerade gefunden habe. Aber das ist nicht schlimm, weil Debian Bookworm, das hat die Probleme nicht. Oh! Was ist denn hier los? Moment. Kurz die Musik leiser machen. Das stimmt ja überhaupt nicht. Ich muss das hier lauter machen. Jetzt ergibt es das hier lauter und dann. Weil ansonsten ist das hier zu leise.
Leise.
So. Ja, richtig grausam. Das schlimmste Forum, ich habe es schon oft gesagt, Home Assistant Forum, also die Technologie, die verwenden, das fuckt mich so ab jedes Mal, wenn ich hier nachgucken muss. Und ich verstehe den Vorteil davon nicht. Der einzige Vorteil, den ich mir vielleicht noch irgendwie da zusammenreimen kann, ist Mobile User. Ja, also zum Beispiel gehen wir mal hier irgendwie auf, was weiß ich, Mobile Apps, hier 46. So, und man kann hier nicht mehr durchscrollen, das funktioniert nicht. Guck, ihr seht, der lädt immer. Und dementsprechend, ja, guck mal hier, I used to be able, jetzt scroll ich ganz runter, I used, Alter, das ist ja noch schlimmer. Die überschreiben ja, ich vergesse es ja immer wieder, die überschreiben ja auch Control F. Das ist so schrecklich, Alter. Für JavaScriptifizierung, Mann. Vor allem komplett unnötige ja für JavaScriptifizierung. Erstens benutzen die gefühlt nur die Hälfte von meinem Bildschirm. Und das Ding ist halt, es sind 46, guck mal, Es sind 47 Posts. Wo ist denn das Problem, Mann? Lad den Scheiß halt einmal auf alleine. Es ist jetzt nicht so, dass ein moderner Client mit 64 GB RAM irgendwie von einem Thread mit 47 Posts, auch wenn die alle auf einmal geladen wären, irgendwie überfordert gewesen ist. Guck mal, ich bin schon fertig durchscrollen. Ich hasse das, Alter. Das kann ich mir jetzt mal übelst drüber aufregen. Über solche Webentwicklungstrends. Discourse, genau, ja. Discuss gibt es auch noch. Das ist irgend so ein komisches Comment-System, das ist aber auch kacke. So, was ist das deutsche Tesla-Forum? Okay. Zeig mal, ich war noch nie im deutschen Tesla-Forum. Das da? TFF-Forum? Was ist denn das TFF? Ach, das Tesla-Fahrer- und Freunde-Forum. Alles klar. Ja, das ist auch hier. Das ist auch Discourse. Ja, ich wollte schon immer mal einen Cybertruck. Ja, das ist genau das gleiche. Das ist genau der gleiche Müll. Ja, das ist, guck mal, man sieht es doch hier. Das ist genau das gleiche System. Ich meine mal ehrlich, diese alten Foren, die es da damals so gab, so PHP-Bulletin und was nicht alles, muss man teilweise Lizenzgebühren dafür zahlen. Die waren auch schon ziemlich mies. Gerade noch aus Zeiten von, allein schon mal das PHP und sowas. Aber immerhin, ja, war das halt noch irgendwie benutzbar. Weil es halt einfach den Webbrowser als Web verstanden hat und nicht versucht, irgendeine komische App draus zu machen. Alter, da kriege ich Anfälle bei. Was machen wir heute? Pepo Schei, ich zeige euch was ich programmiert habe. Und dann versuchen wir, Memory Leak drin zu fixen. Wobei ich mir gar nicht so hundertprozentig sicher bin, ob ich überhaupt eine Memory Leak habe. Moin Patrick, danke für den Sub. Bonjour, Porgers, Alter. Ich glaube, ich muss eine andere Musik anmachen. Ich glaube, dass ich eins habe. Aber so 100%. Ups. Oh, Weep-Musik, Leute. Endlich. Eieieie. Okay, genug Weep-Musik. Aber zwischendurch muss das mal sein. Was machen wir denn an? Nicht von heute Morgen. Was haben wir denn hier? Just. Können wir nicht hier irgendwo ein bisschen. Was machen wir denn mal an? Epic Chill Step Collection. Das war nicht. Ich hab auch einfach. Ehrlich gesagt, viel zu viel Zeug auf. Ich find hier gar nichts mehr. Christmas Special Music. Ich glaube, das können wir uns doch. Komm, wir machen jetzt hier Epic Chill Step Collection, meinetwegen, Hauptsache. Wupp, ja, da weißt du schon klein Bescheid. Da Call of Duty Modern Warfare 2 2009 will die Quickscope-Montage wieder haben. Doom Eternal Musik. Es gibt, was ich auch. Also, welchen Game-Soundtrack ich auch mag, ist. Oh, wie hieß das? Jetzt habe ich schon wieder ganz vergessen. Genau, hier. Ich auch. Den Soundtrack finde ich auch nice. Wobei, da muss ich auch. Rennen mir die Leute gleich weg, aber. Das Game hat einen ultra geilen Soundtrack, wenn man auf so Musik steht.
Auditorium for a dying clueless
Aber ich gette, dass es nicht für jeden was ist. Ich mag so Musikstells. Ich war ja schon auf einigen Heavy Metal, also bei einigen Heavy Metal Bands auf Konzert. Ich wollte immer mal früher schon zu Iced Earth gehen, falls ihr die kennt. Das Problem ist nur, mittlerweile könnte ich das machen, aber ich kann das nicht mehr machen, weil die haben sich aufgelöst. Weil der Gitarrist irgendwie damals dabei war, als die nach der letzten US-Wahl, da wo Trump nicht mehr gewählt wurde, das Kapitol gestürmt haben. Da war er mit dabei und wurde irgendwie verurteilt und da hat sich die Band aufgelöst. Aber die hätte ich mir auch mal, aber gut, früher hätte ich mir die gerne angeguckt. Mittlerweile muss ich sagen, die neueren Sachen gefallen mir nicht mehr ganz so gut. Wobei so viel Neueres gibt es ja auch gar nicht mehr. Okay, ich mach wieder aus. Brauchen wir irgendwas Entspannendes? Ja, hier, komm. Wupp, wupp, wupp. Gucken, ob die Lautstärke passt, ja. Wupp, 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 wupp. Subnautica-Musik zum... Den Soundtrack kenne ich gar nicht. Ich würde jetzt allerdings mit... Wasser und so in Verbindung bringen und nichts so super entspannend für mich. Nee, das ist nichts für mich. Nee, das ist nichts für mich. Das hört sich so sehr nach Tiefsee und U-Boot an. Das ist nix, ne. Ich hab's nicht so mit tiefem Wasser, das habe ich euch ja schon ein paar Mal erzählt. Alles was nach tiefem Wasser klingt, mag ich nicht. Ah, Redis Stelz, okay. Wahlgesänge, ne, sowas mag ich alles nicht. Also ich... okay. Haftbefehl würde ich tatsächlich anmachen. Das Problem ist, dass es enorm Monkatos ist. Das kann ich mir auch nicht den ganzen Tag anhören. Das kann ich mir just for fun einmal anhören. Und dann muss ich erstmal 2 Wochen Pause machen. Da kriegst du schon ein bisschen Gehirnschaden bei. Aber trotzdem, ab und zu ist das ganz nice. Ups. Lange nichts mehr gehört. Das letzte, was ich von Haftbefehl gehört habe in irgendwelchen News, ist, dass er sich aus Versehen ins Bein geschossen hat oder in den Fuß geschossen hat oder sowas. Keine Ahnung. Giga Gangster. So. Also das letzte Konzert, auf dem ich war, war tatsächlich vor 2 Jahren Iron Maiden in Frankfurt. Zum zweiten Mal schon. Und der Sound war genau... Diesmal war es im Stadion, nicht in der Messehalle, aber übelst, wenn du das verstehst, nichts, ja. Und da habe ich mir Corona eingefangen. Ja. Danach war ich nirgendwo mehr. Ich wollte... Wobei, kann ich doch vielleicht noch... Vielleicht habe ich das doch nicht verpasst. Moment. Oder war das schon letztes Jahr? Gibt gar nicht Frankfurt, oder? Ah, das war letztes Jahr im Sommer. Shit. Ja, das habe ich komplett verpeilt. Da wäre ich auch gerne hin. Das war letztes Jahr schon. Ja, das habe ich verpeilt. Blind Guardian habe ich früher rauf und runter gehört. Da ist aber auch so, ich weiß nicht, ich komme mir selbst übelst Boomer vor, wenn ich dann immer sage, ja, aber die neueren Sachen sind nicht mehr so meins. Der Sound von denen hat sich gar nicht großartig geändert. Aber ich weiß nicht, wobei das letzte Album teilweise wieder ein paar richtig nice Sachen dabei hat von Blind Guardian, aber so im Großen und Ganzen haben mich die letzten Sachen nicht so extrem abgeholt, ja. Aber dafür sind die älteren Sachen ultra nice. Also für mich das beste Heavy-Metal-Album bisher dieses Jahr, oder war das Ende letzten Jahres, ist glaube ich schon ein bisschen raus, was ich sehr oft gehört habe und was ich auch immer wieder hören kann, wenn man auf Power-Metal steht, hier. Das da. Mega. Man darf nicht abgeschreckt sein von, dass das etwas over the top ist alles. Ach nee, letztes Jahr im Sommer, ja. Das hat mir, glaube ich, von allen Sachen, die letztes Jahr neu erschienen sind, die ich gehört habe, am besten gefallen. Zumindest das, was mir als erstes in den Kopf kommt, ja. Also, wer Power Metal mag und das noch nicht gehört hat, sollte sich das unbedingt mal anhören. Das ist extrem nice. Wir können leider nichts hören im Stream, weil Monkatos. Aber da sind so Titel dabei wie. Moment. Und der Titel, ja. Da sind so Lieder dabei wie mit dem Titel Holy Flaming Hammer of Unholy Cosmic Frost. Alles klar, ja. Der Titel klingt schon so unglaublich bescheuert und so ist es auch. Ja, Beste. Ja. Beste. Zu dieser Zeit haben die extrem viel geile Songs gemacht von Blind Guardian. Da konntest du dir fast alles anhören. Ja. Da hast du das Gefühl, die haben aus dem Ärmel geschüttelt, ein geiles Ding nach dem anderen rausgehauen, so ohne dass sie es groß anstrengt. Und die waren halt auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ne? Da kam auch gerade dann ein bisschen später kam die Herr der Ringe-Verfilmung und sowas. Da hat das natürlich ultra gut dazu gepasst. Das basiert ja alles auf Mittelerde-Lore. Ist auch nicht übel. Es gibt ja manchmal so Konzerte, so Gaming Symphony oder sowas. Gibt's ja ab und zu. Ist Nickelback nicht die Meme-Band, die angeblich total kacke ist? Oder alles besser als Nickelback oder sowas, wo ich immer nicht weiß, wo das herkommt? Also ich finde, man kann sich da schon einige Sachen von anhören. Das ist halt so, ja, wenn du nicht richtig zuhören willst und trotzdem ordentliche Musik im Hintergrund laufen lassen willst, kannst du Nickelback anmachen. Also Nickelback ist nichts, wo ich jetzt rein zum richtig aktiv Zuhören anmachen würde. Ja gut, Blind Guardian kann gefühlt jeder, der da ist, den Kram auswendig singen. Wobei ich sagen müsste, bei den neueren Sachen bin ich aufgeschmissen, ja? Die kann ich auch nicht. Okay. So. Genug rumphilosophiert. Jetzt suchen wir mal unser Memory Leak. Ich zeige euch aber erstmal, was ich die letzten zwei, drei Tage Broggers-Stelz gemacht habe. Wir haben ja vor einer Weile im Stream schon mal ein bisschen hier an dieser Webcam-Geschichte gebaut. Aber das hat nicht richtig funktioniert. Es lag, so dumm es klingt, an Rust, dass es nicht richtig funktioniert hat. Jetzt werden natürlich die ganzen Krustentiere sagen, was? kann überhaupt nicht sein. Rust is blazingly fast und das Beste ever. Und den muss ich sagen, doch. Es hat an Rust gelegen. Ganz korrekt müsste man allerdings sagen, es hat nicht direkt an Rust selbst gelegen, sondern an der Library, die in Rust programmiert ist. An der WebRTC-Library, die in Rust programmiert ist. Die machen da irgendeinen komischen Mist, dass es nicht funktioniert. Auf iOS so gut wie gar nicht. Ich weiß nicht, was sie machen. Und auf dem Desktop hat es auch seine Laggy-Probleme. Ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Allerdings weiß ich nicht, wie ich es fixen kann. Und am Source Code habe ich auch keinen Bock rumzuschrauben. Ich glaube, der Packetizer, der die einzelnen Videopakete verschickt, der macht das nicht in der richtigen Reihenfolge. Und deswegen ruckelt das. Was auch daran liegen könnte, dass FFmpeg die Timestamps ausliest von den Kameras, die ich habe. Und die Kameras sind halt billige China-Chinesen-Kameras. Da ist die RTSP-Implementierung ein bisschen schrottig und die Timestamps stimmen nicht. Aber wenn man einfach die Sachen ausliest und stur anzeigt, so wie sie reinkommen, funktioniert es ziemlich gut. Nein. Das Backend für eine Web-Anwendung, das WebRTC-Backend einer Web-Anwendung in Rust. Und das funktioniert nicht richtig mit iOS, mit Safari. iOS Safari. Und ich habe keine Ahnung, warum. Safari ist sowieso Schrott. Das ändert nichts daran, dass man es braucht, weil Safari ist das Einzige, was es unter iOS gibt. Also sprich, wenn ja, Safari ist Schrott, gebe ich dir recht, aber du hast keine Chance, an Safari vorbeizukommen ohne iOS. Die andere Chance wäre, iOS auszulassen, und das ist, nachdem ich das ja tatsächlich einzig und allein für mich programmiere, weil ich meine Webcams im Browser ordentlich anzeigen will. Ja, aber es ist immer noch so. Ja, aber es gibt noch keinen anderen Browser für iOS. Zumindest, ich zeige euch mal, was ich gebaut habe. Dazu brauchen wir aber ein bisschen Tests. Also, ich habe das hier weiterentwickelt. Ich habe Rust rausgeschmissen, die Sachen wieder in Go gemacht und das Backend in C#. Ich habe das hier mal geklont. Also, was man damit machen kann, ist folgendes. Ich starte das jetzt einfach mal. Und da gucken wir uns das Ganze an. Oh, nee, kann ich nicht. Ich kann den Container, glaube ich, nicht bauen. Ich habe zum Testen Docker-Container, dass ich weiß, dass meine Dependency und so alle da sind. Ich glaube, das funktioniert nicht, weil ich noch kein Config-File erstellt habe. Was ich dann versuche rein zu mappen in den Docker-Container. Oh, XZ-Utils, Leute! Jetzt ist vorbei. Hackerman ist drinne. Seid ihr auch schon da? I'm in, okay, gut. Configuration file config.json was not found. It's not optional. Ja, okay, na. Config.json. Ich kopiere mir mal was rüber, dass ich das jetzt hier nicht neu machen muss. Also, config-Datei. Sieht so aus. Das muss weg. Also, man definiert, welche Kamera-Webcam-Sourcen man abgreifen will. Hier mit einer URL, gibt dem Ding einen Namen. Und man kann auch einen Cooldown einstellen, wenn das mal einen Lesefehler hat. Wie lange er wartet, bis er reconnected. Das ist ganz wichtig, weil ich hab sehr viele Billig-China-Chinesen-Webcams. Nicht Webcams, Webcams, falsche Kameras, Überwachungskameras hier. Und die sind halt alle ein bisschen schwachbrüstig, dafür billig. Und wenn man da zu oft hintereinander reconnected, dann ist der alte Stream noch nicht richtig geschlossen, obwohl er abgebrochen ist, und der neue Stream braucht doppelt Ressourcen, ganz weird. Deswegen 5 Sekunden reconnect ist ein bisschen klein, deswegen sollte man eher 62 Sekunden oder irgendwie sowas machen. Wir machen jetzt mal 5, weil wir müssen lokalen RTSP-Server starten. Wenn ich das Ding jetzt hier starte, jetzt kann ich zumindest mal ausführen, dann seht ihr, was ihr nicht seht. Ja, ups. Config.json. Oh, bin ich PPGA und hab hardcoded Fahrt rein. Home Max Repos. Ah, das Ding heißt HemChamp 2 hier. Es ist aber auch äußerst PPGA, das so in ein Skript zu schreiben, aber ist mir egal. Es muss nur bei mir lokal laufen. Oh, was? Oh, ich habe einen Fehler in meinem JSON-File. Kann das sein? Wo ist denn hier ein Fehler? Seht ihr da einen Fehler? Wo ist denn da ein Fehler? Ich sehe da keinen. Ah! Dings fehlt, nicht Klammer. Hier. Array schließen. Fehlt. Okay, run. Präge, jetzt funzt. Okay, ist gestartet. Wenn ich jetzt auf localhost port 8044 gehe, dann kommen die auf eine Webseite. Die macht nicht viel, außer einen Videoplayer anzuzeigen. Und hier würde man jetzt normalerweise das Bild von der Überwachungskamera sehen. Nachdem ich ja hier noch gerade, was er auch versucht hierhin zu connecten, nachdem ich noch keinen Server gestartet habe lokal, der eine Webcam simuliert oder eine Überwachungskamera simuliert, zeigt er hier nichts an, deswegen muss ich das gleich mal machen. Aber man sieht ja schon eine Sache, die ich eingebaut habe, was wirklich ohne Mist nicht einfach war. Ich zeige euch das mal. Und wer ein Problem mit FFmpeg hat oder öfters mit FFmpeg arbeitet, aufgepasst, das könntet ihr auch gebrauchen. Warum starte ich das überhaupt so? Wie der letzte Kacknoob, Alter. Wir gehen hier rein und sagen hier Rider. Punkt. Starten es. Wobei Rider im Background ist immer so eine Sache, das spammt die ganze Zeit rum wie verrückt. Naja, machen wir auf. Ja, ja, guck hier, seht ihr schon? Rider ist wieder heftig am Rumspammen. Spam-Champ. Also, was man hier in dem Output gesehen hat, ist, ich lasse es nochmal laufen, ohne dass es sich zu einer Kamera connecten kann, man sieht hier FFmpeg-Fehler. Guck mal. Hier, FFmpeg-Fehler. Und das hier ist die eigentliche Fehlermeldung von FFmpeg. Ja. Wobei, ha, nee, das stimmt nicht. Ich habe euch Mist erzählt, an der Stelle sieht man das noch gar nicht. An der Stelle, da muss ich tatsächlich erstmal einen RTSP-Service starten. Ich tue jetzt mal so, als läuft bei mir lokal eine Webcam. Ja, hier hat man es gesehen. Also, guck mal. Das ist ein FFmpeg-Fehler an der Stelle. Normalerweise sieht der FFmpeg-Fehler genau so aus und du weißt nicht, um was es geht. Und ich habe jetzt eine Custom FFmpeg Logging, tja, wie nennt man das? Extension Custom Callback programmiert, der unter anderem anzeigt, von wo eigentlich der Fehler kommt. Und jetzt passt mal auf, das ist wirklich so krass durch die Brust ins Auge, wo man sich wieder fragt, wer hat sich das ausgedacht? So, hier. Das da. Wo geht's los? Hier. Ja. Das da. Das ist die Custom FFmpeg Logging Funktion. Und jetzt haltet euch fest, ich habe keine Ahnung, wer dachte, das ist eine gute Idee. Es ist auch überhaupt nicht richtig dokumentiert. Du findest dazu nichts oder wenig. Zumindest, wenn man FFmpeg nicht das Standard Logging von FFmpeg verwenden will, kann man eine eigene Funktion setzen. Mit dem, also man sagt AV-Log set callback und dem muss man dann quasi eine Funktion übergeben, an die FFmpeg die Logs schickt, anstatt default ins Terminal. Aber wer jetzt denkt, ja, ist doch easy, haust du einen Callback rein, sagst print line und so und dann ist gut. Nein, so einfach ist es natürlich nicht. Also, als erstes braucht diese Funktion erstmal super obskure Parameter, wo keiner so genau weiß, was die machen, ja? Wenn wir jetzt hier mal gucken danach und uns die Hilfe anschauen, da stellen wir fest, aha, alles klar, also an Parametern brauchen wir hier erstmal ein Callback, der als erstes Argument einen Void-Pointer kriegt, ohne irgendwie einen Namen, einfach nur einen Void-Pointer, man hat absolut keine Ahnung, was es ist. Beste, es ist einfach, also es ist, du weißt noch nicht mal, was das für einen Namen bekommt. Es ist einfach nur ein VoIP, du weißt nicht, wofür der da ist. Der muss halt einfach da sein, ja? Also du kriegst einfach irgendwas, irgendeinen Pointer auf irgendwas, wo du nicht weißt, was es ist. Das ist eh schon immer mal super Geschichte. Danach musst du, so wie es aussieht, halt das Log-Level übergeben. Das steht hier aber auch nicht richtig dabei. Vielleicht, ja. Ah, hier steht's. Hier steht's ein bisschen besser. Hier steht es ein bisschen besser. Also, das erste ist ein Void-Pointer auf ein AVCL. Das zweite ist das Log-Level. Das dritte ist die Log-Zeile und das sind die Argumente für die Log-Zeile. So, soweit, so gut. Und dann habe ich das hier gelesen. Ich dachte mir, was zum Teufel, FFmpeg, was wollt ihr von mir? A pointer to arbitrary struct, of which the first field is a pointer to an AV-class struct. Da habe ich davor gesessen und dachte mir so, was willst du mir sagen, FFmpeg? Und ich habe dann das Internet durchsucht und ich habe nur ganz wirre Beispiele gefunden, die alle nicht das gemacht haben, was ich machen wollte. Und dann habe ich selbst ein bisschen rumprobiert. Und dann bin ich auf Folgendes gekommen. So, das hier ist mein Callback. Als erstes gucke ich, ob dieser komische Void-Pointer 0 ist. Wenn der 0 ist, dann mache ich nichts. Sicher ist sicher. Ich weiß nicht, in welchen Fällen der 0 sein kann. Aber dann mache ich nichts. Dann, und jetzt kommt übelst nice C-Magic. Wer jetzt etwa denkt, das hier wäre der Pointer schon auf die Daten, die man haben möchte, der liegt falsch. In Wirklichkeit ist das ein Void-Pointer auf einen weiteren Pointer. Und wenn ich den referenziere, dann bekomme ich einen Pointer zu einer AV-Class. Also, das ist schon mal geil. Ja, ist schon mal logisch, oder, Leute? Findet ihr nicht auch? Also ich finde, das ist First Try offensichtlich, was die hier wollen. Ja. Ja. Also alles ist sehr logisch. Das habe ich auf dem Stack Overflow Post gefunden. Stand das nicht so genau in der Doku? Das kann sein, dass das tatsächlich so hier drinnen steht irgendwo, ja. Aber das habe ich bei Stack Overflow gefunden. Dann, weil wir nicht in C, sondern in C-Sharp sind, dann muss ich den Class Name auslesen und in einen .NET String packen. Okay? Und dann kann ich gucken, ist das, was in dieser AV-Class drinne steckt, ein AV-Format-Kontext? AV-Format-Kontext ist das, wo FFmpeg die Streaming-Quellen hier ausliest. Ja? Da steht auch die URL drinne. Auf was es eigentlich versucht, gerade zuzugreifen. So, das heißt, ich gucke, ist das hier denn ein AV-Format-Kontext? Übrigens, dass man dann P0, diese Class, einfach in einen AV-Format-Kontext casten kann, steht nirgendwo. Das steht in keiner Doku drin, das habe ich in keinem Beispiel gefunden, noch nicht auf Stack Overflow. Das war einfach ausprobieren, dass das funktioniert. Ja, also sprich, das hier ist nicht irgendwie eine Login-Klasse, obwohl das ein Login-Callback ist. Nein, das ist eigentlich ein Pointer auf die Instanz dieses Kontext, die das Login ausgelöst hat. Das steht nirgendwo. Ich habe es nirgendwo gefunden. Das war einfach pures Glück, dass ich es mal ausprobiert habe zu casten und das hat funktioniert. Was ist denn nur mit casten los? Und dann kann ich dort die URL auslesen, ja, weil jetzt weiß ich ja, dass das ein AV-Format-Kontext ist und der hat auch ein URL-Field. Dann lese ich die URL aus, dann checke ich noch, ob das Log-Level größer ist als das Mindest-Log-Level und dann mache ich noch ein bisschen .NET C-Interop-Magic und am Ende printet er dann quasi die normale Logzeile plus die URL, die er aus dem Kontext ausgelesen hat. Also, das da. Und das ist alles dafür notwendig, dass FFmpeg-Logs normal in den .NET, ASP.NET-Logs auftauchen und man bei einer Fehlermeldung dahinter angezeigt bekommt, von welcher Quelle das eigentlich kommt. Moin, Feier, Spezi. Also, ganz, ganz wirrer Shit, auf jeden Fall. So. Aber jetzt zeige ich euch mal, was das überhaupt macht. Das Logging ist jetzt ja nicht so wirklich das, was einen interessiert. Ja. Also ich muss erstmal fake-weise eine Kamera starten. Ich brauche dazu mal ordentliches Videomaterial. Und wer sich jetzt denkt, ey, Max, das, was du hier verwendest, ist ja kein richtiges Videomaterial von einer Überwachungskamera. Das ist richtig. Mein Videomaterial ist zum Testen ist anspruchsvoller als das, was von einer normalen Überwachungskamera kommt. Von einer normalen Überwachungskamera kommt vielleicht mit Ach und Krach 1080p, 15 FPS und 3 Mbit variable Bitrate. So. Aber damit ich das jetzt richtig testen kann mal und dem Memory Leak, dem zumindest ich vermute, dass ich Memory Leak habe, auf die Schliche zu kommen, brauche ich ein Video, was echt ordentlich Daten verursacht. Also sagen wir mal 1080p 60 FPS. Das heißt, ich brauche jetzt irgendwie erstmal ein 1080p 60 FPS Video. Und nachdem ich ja keine Copyrights hier verletzen möchte, nehme ich einfach ein Video von mir. Am besten irgendwas mit Gameplay. Das hier. Okay, das ist die... Gibt's das Game eigentlich mittlerweile? Keine Ahnung. 4K at 1000... Ey, wir können's... Wollen wir's probieren? 4K, 120 FPS? Gibt's da irgendwelche Videos? 8K! 8K! Wait a minute! Das ist überhaupt nicht 8K. Das ist 4K. YouTube erzählt Shit. Und außerdem ist mir das ein bisschen zu krass. Gibt's da nicht vielleicht kürzere Videos? So irgendwie 2 Minuten vielleicht so? Nee, aber mit 60 FPS gebe ich mich nicht zufrieden, ja. 4K HDR. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut hier. 4K. 4K HDR brauchen wir nicht, aber es ist 4K. Ist es 4K 120? Kann YouTube überhaupt 120 FPS? Was ist denn hier die Formate für das YouTube-Video? Nee, kann YouTube gar nicht. Schau mal, geil, dass es hier überhaupt 4K 120 FPS heißt, wenn YouTube nicht mal 120 FPS kann. Sehr sinnvoll. Ja, sehr, sehr sinnvoll. Ist das H264? Natürlich nicht, es ist VP9. Oh nee, das kann ich nicht nehmen, Leute. Ich muss das Ding erst konvertieren. Also, da bin ich jetzt 45 Minuten am Rendern oder so. Wir sollten vielleicht ein bisschen was weniger Übertriebeneres nehmen. Gibt es irgendein kurzes 4K 60 FPS? Irgendeine kurze 4K 60 FPS Demo? Hier. Das ist doch gut. 45 Sekunden. Ja, das ist gut. Das nehmen wir. Einfach mit zwei Augen anschauen, dann hat man 120 FPS korrekt. Ja, ja, so sieht's aus. Deswegen sieht das menschliche Auge ja plus 15 FPS. Aha, was haben wir da? Ja, das ist eine gute Idee. Ja, dann kann man das direkt runterladen. Ja, Moment, das ist aber der ganze Film. Wenn ich das umschneiden will, ein bisschen was Kürzeres raus ist, bin ich blöd. Ich lade jetzt mal das 4K YouTube-Video runter. Dann gucken wir mal, ob es funktioniert. Format, wir wollen haben. Das ist Video Only. Gucken wir mal, ob das das Richtige ist. Es sollte zumindest jetzt relativ schnell runtergeladen sein. Alter, heute geht Vodafone mal richtig ab. Okay, lass uns mal gucken. FF Probe. Ist das Video Probe? Moment. Das ist ja Premiere. FFmpeg kann was nicht abspielen. Das habe ich ja noch nie erlebt. Es muss aber sehr broken sein. Wahrscheinlich, weil es HDR ist. Kann das sein, weil es HDR-Content ist, dass FFmpeg Probleme hat mit HDR? Erstmal so ein fucking Demo-Video bekommen. Sven, danke für den Sub. Haben wir vielleicht das HDR... Alter, es gibt nichts. 1080p, 60 FPS. Okay, meinetwegen. Was ist denn... Web'em Dash? Das kann FFmpeg auch nicht, oder? Was ist das für Autovervollständigung? Wieso? Ganz normal. Ja, aber das lässt, also FFmpeg ist der Meinung, das ist kaputt. Das ist natürlich schon echt doof. FFplay. Okay, das funzt. So, und jetzt können wir das FFmpeg, jetzt können wir das konvertieren zu A264. Oh nee, wie ging das FFmpeg? FFmpeg. Ich kann mir das immer nicht merken. Ich glaube FFmpeg minus i. Und dann musste man, oh, keine Ahnung. Irgendwie Bitrate und sowas. Gibt's da nicht irgendwie ein schönes Beispiel für ultra fast, super fast? Ja, das muss man machen, genau. Preset slow, nein, Preset ultra fast. CR22 ist okay. Audio non und Output blub.mp4. Oder blub.ts, bei mp4 spackt er manchmal rum. Okay, konvertieren funktioniert. Und Multithread konvertiert auch ordentlich schnell. Das Video ist bloß 46 Sekunden, das sollte passen. Kenne ich nicht, dass es grau hinterlegt wird, ich muss immer Tab drücken. Ach so, das meinst du. Ja, das sind Sachen, die ich schon eingetippt habe. Also wenn ich hier LS eintippe, Leerzeichen, guck, du meinst das hier hinten, gell? Wo ich dann autocompleten kann. Das nennt sich... Das nennt sich... ZSH Auto Suggestions. Das ist das Projekt hier. Hat nur 30.000 oder 29,4 GitHub-Sterne. GitHub-Sterne. Das ist das hier. Das gibt es auch Arch, by the way. Natürlich im Package Manager. Exzellent. So, hat es jetzt funktioniert mit dem Video konvertieren? Ja, hat's. So. FFplay, blub, TS. Video funzt noch. FFprobe, ich hoffe es. H264 High. Oh fuck, H264 High. Oh, das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Ich habe hier ein Sample-Video noch drin, wo ich weiß, dass das funktioniert. FFprobe, Output TS. Moment, das ist ein Video. Aber das ist ein 1280x1000, aber 60 FPS-Video. Ja, was auch immer. Ist drauf. Und das ist Baseline. Das muss ich nochmal machen. Ich muss dem sagen, FFmpeg A264, dass er nur Baseline verwenden soll. Weil der sonst rumspackt. Der Browser beim Abspielen über WebRTC. Was darf man denn da alles angeben? Baseline. Okay, dann müssen wir das Ganze noch... Was? Was ist falsch? Muss das vielleicht mit... Was? Was ist falsch da dran jetzt? Muss da ein Gleichheitszeichen dazwischen oder was? Oder muss das nach VFFmpeg kommen? Hä? Ach shit! Oh Mann, jetzt ist das auch noch mit der falschen Farbe. Das ist ja echt schlimm, hier ein fucking Demo-Video zu bekommen für meine Zwecke, ey. Okay, wir testen mal, ob das abspielbar ist. Im Browser. Wenn ich das so... Das glaube ich nicht. Jetzt müsste ich auch die Farbdings konvertieren. Ich habe gehofft, das macht, dass wir den Browser nicht laufen. Nie im Leben. Probieren wir mal aus. Ja. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass es so kompliziert ist, ein Demo-Video zu kriegen. Sich zu konvertieren. Probieren wir mal aus, ob das funktioniert. Also. Ich starte das jetzt mal und ich hoffe, das erscheint dann im Browser. Run. Und jetzt muss ich hier meinen RTSP-Server starten. Ich tue jetzt so, als bin ich eine Überwachungskamera. FFmpeg oder minus RE hier, das brauche ich. Output blob.ts. Ach so. Ich bin irgendwie im falschen Ordner. Repo cam blob.ts. Okay, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Okay, starten wir es nochmal neu. Der tut jetzt zumindest so, als liest er von der Kamera. Aber ich glaube nicht, dass es im Browser funktioniert. Localhost, Port 844. Ey, Funz! Geht einfach. Okay, das Demo-Video. Das, guck mal, wie viel CPU-Last das überhaupt schon verursacht. Also, es funktioniert. Das ist quasi mein Fake-Überwachungskamera-Video, ja? Und wer sich jetzt denkt, wie ist doch nichts Spektakuläres, dass der im Browser ein Video abspielt. In dem Fall ist das nicht einfach ein Video abgespielt über den Browser. Das Video wird live über WebRTC gestreamt in den Browser. Das ist kein normales HLS oder sonstige Videosachen. Das ist WebRTC Streaming von H264 encodedem Content in den Browser über WebRTC. Also quasi das, was die ganzen Überwachungskameras ausgeben. Und das ist auch der Grund, warum ich das gebaut habe. Ich will eigentlich meine Überwachungskameras streamen. Und das ist jetzt halt einfach mal hier testweise mein Ersatzvideo anstelle von Überwachungskamera-Footage. Absichtlich was Hochauflösendes und was mit übertriebener Bitrate für Überwachungskameras und alles, weil ich will ausprobieren oder testen, ob ich einen Memory Leak habe, weil ich glaube, ich habe einen Memory Leak. Ich zeige euch das mal. Wir machen jetzt mal hier Docker Status, Stats. Und jetzt starte ich das Ding mal im Container. Passt mal auf. Das am Anfang ist ja noch nichts Neues. So, ich starte jetzt mal das Video. Oder ob ich das Video starte oder nicht, ist eigentlich egal. Und das geht jetzt immer so weiter. Irgendwann sind wir dann bei 300 MB. Und irgendwann sind wir bei 400 MB. Deswegen vermute ich, dass ich irgendwo eine Memory Leak habe, aber ich weiß nicht wo. What language are you speaking? German. We are all sitting in one boat. So, und findet ihr nicht auch, dass es ein bisschen nach einem Memory Leak aussieht? Ist schon ein bisschen verdächtig, oder? Dass es immer so im gleichen Takt, immer die gleiche Sache hochgeht. Warum ich nicht Rust genommen habe? Ich habe Rust genommen, in Rust geht es nicht, weil die Rust WebRTC Library irgendwelche Bugs hat. Deswegen mache ich das jetzt in Go, die WebRTC-Geschichte. Aber die FFmpeg-Sache mache ich in .NET. Also ich finde, es sieht ein bisschen nach einem Memory Leak aus. Chat, lasst uns mal abstimmen. Memory Leak, ja oder nein? Sieht schon verdächtig aus. Null, okay. Wir machen mal eine Abstimmung. Memory Leak? Ja, nein. Wir sind schon bei 132. Leaked so. Oh nein, was habe ich wieder geleakt? Vielleicht. Oh, jetzt muss man sich festlegen. Doch, gar nichts. So, und ich habe mir gedacht. Okay, also es denken alle, dass es in meinem liegt. Also ich habe mir gedacht, okay, es könnte auch generell an .NET liegen. Und habe mal eingebaut, dass der, wenn ich das hier mal einschalte, dass der alle 5 Sekunden Garbage collected. Das macht man normalerweise nicht, aber nur zum Testen mal, ja. Dass der alle 5 Sekunden Garbage collected. Dann werdet ihr sehen, es sieht nicht viel anders aus. Ach ja, wir machen das jetzt übrigens, wir verdeutlichen das nochmal ein bisschen mehr. Und zwar, ich gehe in meine Config und ich tue einfach so, als habe ich mehrere Kameras. Die greifen zwar alle auf den gleichen Stream zu, das ist aber egal. So, machen wir mal, oh, ich glaube, da raucht meine VM gleich ab. 5 Kameras mit... Das wird nicht funktionieren, ey. 5 Kameras mit 4K-Inhalten in der VM abspielen, das wird nix. Kommt noch ein Video zu dem XZ, damals als HP. Ja, ich habe mir es überlegt tatsächlich, aber ich denke halt, das ist ein bisschen zu speziell für YouTube. Und die das persönlich interessiert, weil sie betroffen sind, die haben sich wahrscheinlich anderweitig schon informiert. Es ist jetzt ja auch nichts Neues, das ist seit Freitag bekannt. Was wird programmiert? WebRTC Streaming, wobei ich eigentlich eher mal nach einem Memory Leak gucken will. Und dann weiß ich gar nicht, was wir machen. Vielleicht, ich habe hier auch die. Vielleicht basteln wir auch. Gucken wir, ob ich heute mein ESP zum Laufen kriege. Oder wir können per Zigbee versuchen, die Lidl-Steckdosenleisten anzusteuern. Aus Home Assistant. Ich hab mir 3 Lidl-Steckdosenleisten gekauft. So, gucken wir mal, ob das Memory Leak jetzt schlimmer aussieht als vorher. Doch kein Memory Leak? Das geht eigentlich nicht schnell genug hoch, dass es aus dem Unmanaged Code irgendwie kommen kann. Nee, das sieht nach ganz normalem .NET-Schwankungen aus. Hä? Ich hab genau das gleiche. Also, ich meine, ihr seht's, ich hab's erst wieder einkommentiert. Genau das gleiche habe ich vorher auch schon mal gemacht. Regelmäßige Garbage Collection und jetzt. Hä? Naja. Aber das kann nicht an den Webcams liegen. Seriously, das ist. Da gehen gerade die Mega-Datensachen durch hier. Ey, das funzt. Meine CPU, Leute. Die CPU ist übelst am Brennen. 5 4K-Videos, 60 FPS ist einfach zu viel, ist gut, ne? Okay, ich nehme das zurück. Ich glaube, ich habe doch kein Memory Leak. Hä? Bin ich total hängen geblieben? Guck mal, ich hatte das hier vorher drinne. Und ich habe es dann auskommentiert, weil ich mir gedacht habe, okay, eigentlich wurscht, weil scheint woanders zu sein. Und wenn ich es jetzt wieder reinmache mit dem Collecten. What the fuck? Weil das sieht jetzt nicht mehr so Memory Leakig aus, alles. Ist viel zu lahm dafür, um da. Ja, das ist normal, dass .NET-Zeug ein bisschen ansteigt. Irgendwann, außerdem, das ist ja die Docker-Usage. Also das muss erstmal alles von Docker wieder abgegeben werden ans Betriebssystem zurück und alles. Von Docker ist Blödsinn. Von der .NET Runtime muss es erstmal wieder zurückgegeben werden und so. Das ist normal, dass das ein bisschen steigt und irgendwann bleibt es dann auf dem gleichen Level. Das ist für .NET normal. Das hier, aber ganz ehrlich, wenn es wirklich in Memory Leak wäre, in der Verarbeitung, Da müssen wir gar nicht mit irgendwelchen großen Analyse-Tools oder so dran. Wenn das wirklich ein Memory-Leak wäre, hier in der Verarbeitung von Videodaten, dann würde jetzt der Speicherverbrauch würde explodieren bei 5, 4K, 60 FPS-Videos. Übrigens mal just for fun, wollen wir mal was ausprobieren? Wollen wir mal gucken, wie viel Netzwerk-Traffic das gerade verursacht? Guck mal, was habe ich denn für eine if-config? Das ist doch der Rust-Kram. Ja, nur dass es nicht mehr in Rust ist, weil mit Rust hat es nicht funktioniert. Es ist jetzt in Go mittlerweile. Rust größer, Go confirmed. Probieren wir es mal hier aufzumachen. Okay, ich wusste, dass mit meinem Video was kaputt ist. Ah, nee, okay, ich habe nichts gesagt. Der braucht ein bisschen. Aber wahrscheinlich braucht der Grafikkarten-Decoder ein bisschen. Okay, jetzt mal gucken wir mal, wie viel... Na, geht doch noch. 45 MB. Okay, jetzt können wir... Okay, ich hab eine Idee. Jetzt machen wir noch mal was. Jetzt gucken wir mal, wie viel... Es ist komplett useless shit, den ich jetzt mache, aber... Just for fun, ja. Wir gucken mal, wie oft ich das Ding parallel starten kann, bis entweder meine CPU, meine Grafikkarte oder meine Streaming-Software nachgibt. Oder mein Netzwerk nachgibt. Eins von beidem. Also, ein offenes Tab verursacht ungefähr 50 MB die Sekunde Traffic. Zwei Tabs? Na, OBS macht nicht so viel. Außerdem wird OBS nicht getrackt. Aus meiner VM raus. Ah, 126. Okay, ich denke bei 4 Tabs ist Schluss. Chrome braucht auch schon ganz schön lange, bis es anfängt zu laden, oder? Ah, ich würde sagen, es laggt schon etwas, ein bisschen. Ich hab was dazu eingebaut, dass man sieht, ob es laggt. Und zwar, okay, jetzt haben wir schon 200 MB die Sekunde, 216 MB die Sekunde. Ich habe was eingebaut, und zwar, man sieht alle 30 Sekunden die Q-Size, mal gucken, ob die ansteigt. Es wird alle 30 Sekunden die Q-Size ausgegeben von meinen Bildern, wie sie verschickt werden. Okay, noch läuft alles gut. Noch läuft alles gut. Die Q-Size ist bei 0, also die wird direkt verarbeitet. Selbst macht es ganz gute Auslastung in der VM, das Streaming. Mal gucken, wie viele Tabs. Ich meine, das ist ultra unrealistisch, ne? Es geht hier um Überwachungskamera-Footage. Und niemand hat als Überwachungskameras 4K 60 FPS fünfmal laufen und lässt sich das streamen. Oh. Ah, ne, das hat... Oh, es laggt, Leute, es laggt. Jetzt ist die Frage, woran liegt das? Liegt das an meinem Netzwerk-Traffic? Der nicht mehr kann hier von der VM zum Host? Das sollte es eigentlich nicht sein. Oder liegt das an meiner Grafikkarte, an CPU? Warte mal, Oh, okay. Es kann auf jeden Fall nicht mehr schnell genug verarbeitet werden an irgendeiner Stelle. Die Q-Size für die Bilder steigt gerade extrem an. Wisst ihr, ob man Infos aus Teams bekommt ohne Webhooks, also nur lokal? Ja und nein. Offiziell ist Teams nur über diese komische... Oh, wie heißt diese App? Diesen komischen App-Workflow für Teams vorgesehen. Die Last auf der VM, die ist... ordentlich, ja. Die ist aber nicht... Genau, MS Craft, genau. Und du musst dir aber, dass du Sachen machen kannst, in Teams musst du dir quasi eine eigene App mit Token und sowas registrieren. Das ist ziemlicher Rotz. Was du machen kannst, ist natürlich, das mag Microsoft allerdings nicht so, du kannst einen Browser benutzen. Du kannst dich in einem Browser in Teams anmelden und dann Browser-Automatisierung an Teams rangehen. Das ist sehr müßig und Teams ist nicht dafür ausgelegt, aber das geht. Auslastung von der VM, die ist so semi. so ein Drittel ungefähr ist die vor allem ausgelastet. Es könnte ernsthaft. Es könnte aber auch wirklich an meiner Grafikkarte liegen, weil ich habe Hardware-Decoding an. Und Hardware-Decoding, die Grafikkarte auch, obwohl es eine 4090 ist, die hat ja auch nicht unendliche Hardware-Decoder. Ja, GPU? Wo ist es denn? Eine GPU ist doch schon da. Nee. Also daran liegt es nicht. By the way, warum macht meine GPU so wenig? Kann das Video nicht GPU-decoded werden? Läuft das gerade eventuell CPU-decoded oder? Was ist da los? Oh, mein. Ich weiß, woran es liegt. Meine CPU ist einfach am Ende. Okay. Ja, das wird's auch erklären. 32 GB RAM belegt und CPU am Ende. Na gut. Ich mach freiwillig ein paar Tabs zu, ist okay. Oh. Chrome. Ich glaube, Chrome hat gerade ein bisschen Probleme, das alles da wieder ranzukommen. Aber an meiner Software liegt das schon mal nicht. Ja, das funktioniert. Okay, was sagt die Speicherauslastung? 280. Nee, Leute, wir haben keinen Memory Leak. Damit hat sich das Stream-Thema für heute erledigt. Eigentlich wollte ich gucken, woran das Memory Leak liegt. Aber anscheinend habe ich gar keinen Memory Leak. Das ist natürlich sehr doof, aber ich kann euch trotzdem ein bisschen was zeigen, was ich gebroggert habe. Nee, Quatsch, ich gehe jetzt noch nicht off. Absolut, hey, ich hab noch massig Zeit. Gibt noch genug Zeug, was wir machen können. Bei solchen Videos hier im Hintergrund, ja, da weiß ich mittlerweile nicht, ob sowas gerendert ist oder echt. In dem Fall würde ich, gerade durch die kleinen Details am Ding, so wieder, ich würde auf echt tippen, aber ich wäre mir nicht hundertprozentig mehr sicher, ob das im Hintergrund echt ist oder gerendert. Könntet ihr es wirklich, also ich tendiere zu echten Kameraaufnahmen, ja? Aber könntet ihr das in der heutigen Zeit mit wirklich Gewissheit sagen, ob Render oder echte Aufnahme? Also ich nicht mehr. Ich bin mir relativ sicher, es ist echt. Aber so meine Hand dafür ins Feuer legen würde ich nicht. Ja, nice. Wir haben jetzt. Ich kann mich jetzt auf der einen Seite freuen, ich habe doch kein Memory Leak. Aber auf der anderen Seite ist doof, weil was mache ich denn jetzt mit euch? Chatge. Also, ich habe das, was wir das letzte Mal gebaut haben, ich habe das alles noch ein bisschen verbessert, ja. Also, man kann jetzt, also Sinn der Software, ich erkläre euch das nochmal. Das ist übrigens was ich auf GitHub pushen werde, aber was ich weder maintaine noch irgendwas mache. Da kann man sich Sachen abgucken, benutzen ist eher nicht so das. Ich habe ein Problem bei mir daheim. Und zwar, ich habe, wie viele Überwachungskameras habe ich? Am Hoftor, im Hof, an der Terrasse, im Flur, im Keller und am Katzenklo. 6. Wenn ich jetzt keine vergessen habe. Ich glaube 6 Stück. 6 Überwachungskameras. Und ich möchte die Streams von den Überwachungskameras in meinen Browser bekommen. Also das Video hier ist jetzt stellvertretend für Streams von meiner Überwachungskamera. Kamera. Nur etwas hochauflösender und anstrengender als ein Überwachungskamerabild, ja? Aber es geht ganz normal über RTSP, wie jede Überwachungskamera auch. Nur gerade lokal only zum Testen. Und ich habe da ein Problem mit. Ich finde keine gescheite Möglichkeit, oder ich habe noch keine gescheite Möglichkeit gefunden, Videos von Kameras in den Browser zu streamen, möglichst latency-free und ohne irgendwelche irgendwie Qualitätsverlust mit Re-Encoding und so ein Shit. Also möglichst geringe Latency, 1:1 das Bild vom Stream abgreifen und in den Browser packen. Was geht eigentlich gerade ab mit meiner VM? Warum ist die so am Limit und so am Abkacken? Restreamer, ja klar. Ich nehme irgendeinen Cloud-Service dafür. Oder? Ich glaube, Firefox ist da gerade ein bisschen am Eskalieren. Es gibt einige Projekte. Nee, Restreamer wird das aber können. Ich glaube nicht, dass das dafür das Richtige ist. Ja. Ja, da kann RTSP. Ist halt wiederum die Frage, wie kriegt man da. Das ist. Ich vermute mal, dass Restreamer eher dafür gedacht ist, dass man quasi von einem Streaming-Service was abgreift und in den anderen reinpusht. Da gibt es keine Webseite für WebRTC oder sowas. Kann das Ding über WebRTC? Nee, kann's nicht. Nee, kann kein WebRTC. So, es gibt allerdings ein paar Projekte, die sagen, dass sie das können. Ja, da gibt es GoTo, WebRTC und so. Es gibt einige Projekte, die das... Da steht HTML5 Videoplayer und weiter. Was hat das jetzt genau damit zu tun? Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich will den Chat aufmachen. Chat. So. Es gibt ein paar Projekte, die angeblich sowas machen. Ja, zum Beispiel das da habe ich ausprobiert. Oder RTSP to WebRTC. Es gibt ein paar Projekte, die ähnliche Sachen machen. Die nehmen einen Livestream von der Kamera und streamen den im Browser über WebRTC. WebRTC hat den großen Vorteil, dass es die latency-freiste Technik ist, die es für den Browser gibt. Also es ist nicht wirklich richtig latency-free. So ein paar Millisekunden, ein paar Frames hinten dran bist du immer. Aber doch ziemlich, ziemlich gut. WebRTC ist übrigens auch das, was so Sachen wie Teams benutzen für Videokonferenzen und sowas unten drunter. Also möglichst latency-free Video verschicken. Und das klappt auch erstaunlich gut. Und ich habe nichts gefunden. Ich habe diese ganzen Projekte ausprobiert. Und die machen alle Probleme mit meinen Kameras. Entweder laufen sie auf einem meiner Tablets nicht. Sie laufen auf dem iPhone nicht richtig. Sie laufen irgendwie auf dem Desktop nicht richtig. Die Kameraverbindung kacken laufen ab. Whatever. Irgendwas ist immer scheiße und die Dinger funktionieren nicht richtig. Deswegen habe ich jetzt meine eigene Sache programmiert, die genau für eine Sache gut ist. Meine kaputten, billigen China-Chinesen-Cams, die Streams abzugreifen und in den Browser zu packen. So. Mehr soll das nicht machen. Guck, und es funktioniert. Es connectet sich über WebRTC und dann streamt es das Video von den Überwachungskameras. Wie gesagt, das ist jetzt ein Beispielvideo vom lokalen RTSP-Server. Macht keinen Unterschied, ob von Überwachungskameras oder hier. Das ist das gleiche Videoformat und das gleiche Übertragungsprotokoll von den Kameras sein. Das funktioniert ganz gut. Also die Latenz über ganz normales HLS-Streaming oder sowas ist enorm. Das sind mehrere Sekunden Unterschied. WebRTC ist tatsächlich relativ nah an also die geringstmögliche Latency im Browser. So, und damit das Ganze funktioniert, habe ich richtig hart rumgebastelt. Die Software besteht aus einer Komponente in Go. Die war mal in Rust, aber die Rust-Library funktioniert nicht so gut wie die Go-Library, weil die Rust Library nur ein Klon der Go Library ist. Mir wäre Rust in dem Fall lieber gewesen, weil sich Rust Interop mit anderen Sprachen besser funktioniert als Go Interop mit anderen Sprachen. Aber so ist es halt. Naja, wir trusten. Ich bin kein krasser Go-Expert, aber so sieht der Go-Teil, wobei ich zeige euch erstmal den .NET-Teil. So, also es funktioniert folgendermaßen. FFmpeg geht her. Hier sieht man das. FFmpeg geht her, das hier ist ganz viel FFmpeg-Magic. FFmpeg geht her und liest von der jeweiligen Kamera-URL, also in dem Fall ist das hier unten mein RTSP-Server. Das ist im Prinzip das, was man auch in der Config einstellt hier, ja. Damit normalerweise kommt da hier die URL zur Kamera hin. Jetzt halt hier zum lokalen Stream. FFmpeg liest den ganzen Kram ein. Es werden 5-headigste FFmpeg-Optionen gesetzt. Frag mich nicht, warum die da drinne sind. Zum größten Teil. Die sind drinne, weil sie am besten funktionieren. Und der entscheidendste Punkt war das hier. Reorder Queue Size auf 0 zu stellen. Ansonsten hat es übelst krass rumgebackt mit meinen China-Kameras. Und ich weiß auch warum. Weil die RTSP-Timestamps, die meine Videokameras schicken, die China-Kameras, die sind kaputt, die stimmen nicht. Und FFmpeg versucht quasi dann, die Pakete, die es übers Netzwerk bekommt, in die richtige Reihenfolge zu bringen. Problem ist nur, die richtige Reihenfolge ist falsch, weil die Timestamps oftmals nicht stimmen von den Billigkameras. Deswegen, indem ich das Reordering abschalte, wird einfach das, was reinkommt, weitergeschickt im Browser. Sofort, sobald es da ist. Und dann stimmt die Reihenfolge wieder. Ja. Und dann macht FFmpeg ganz viel FFmpeg-Magic. Und liest die Kamera-Streams. Und dann übergibt es die Kamera-Streams an Go. Und Go schickt die... kann man das ein bisschen größer machen? Und Go schickt die Sachen weiter an den Browser. Macht es nicht Sinn, die FFmpeg-Dict-Kram auch in die Config zu packen? Nee. Das ist für alles gleich. Du kannst indirekt ein paar Optionen setzen. Warum nicht Ra... Dankeschön für den Sub. Bist du jetzt wirklich erst ins Stream gekommen? Ich habe das, glaube ich, heute schon 50 Mal erzählt, warum nicht Rust. Der Witz ist, das war Rust. Das war Rust ursprünglich. Ach, ich hab mich verguckt. Du hast subscribed und der Friedrich Merz, der bekannter Rust-Fan ist, hat das gefragt. Ich hab's durchgehalten. Also, das war ursprünglich in Rust. Was man hier sieht, das war mal ursprünglich in Rust programmiert hier. Man entdeckt da übrigens sehr viele Ähnlichkeiten zu meinem Go-Code. Was aber auch daran liegt, dass die Rust-Library, die ich verwendet habe, ein Clone der Go-Library ist. Und... Rust funktioniert das Übertragen aber nicht richtig. Das buggt rum. Deswegen habe ich das jetzt neu zusammengewurschtelt in Go. Läuft die WebRTC-Verbindung über TCP oder UDP? Kann ich dir zeigen. Das sieht man hier. Es gibt zwei Möglichkeiten, das einzustellen. Man kann sagen, use TCP oder use UDP. Und aktuell geht das über TCP. Aber es geht beides. Es geht beides. Und das Nice daran ist, dass sowohl bei TCP als auch UDP diese Library Verbindungsmultiplexing kann. Also es reicht, ein Port zu öffnen für alle WebRTC-Verbindungen. Das ist mega nice. Normalerweise muss man einfach alle UDP-Ports erlauben, damit das funktioniert. Und das ist ja PPGA, das macht ja keiner. Also aktuell geht das über TCP. Nachdem ich die Streams und so auch immer ganz gerne im WLAN angucke und manchmal auch auf der Terrasse, wo vielleicht auch ein paar Pakete verloren gehen, habe ich mir gedacht, eventuell ist es sinnvoller über... Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich so, ob der Gedankengang so nach, ob da wirklich was dran ist. Ich kann es aber umstellen, ja, ich kann es umstellen zwischen TCP und UDP. Also ihr entdeckt hier sehr viele Parallelen, falls einer dabei war, wo wir das in Rust gebaut haben, zwischen dem hier in Rust und dem in Go. Deswegen, Go ist quasi das, was ich in Rust gemacht habe, nur halt mit der Go-Library. Und die Library ist eh sehr ähnlich. Nur der Unterschied ist, dass es eben in Go funktioniert und in Rust nicht. Kombiniere mit dem Monarch S-Projekt. Nee, das lösche ich wieder. Das ersetzt das komplett. Zumal ich hier keinerlei Videoaufnahme oder irgendeinen Shit machen will. Einfach nur streamen in den Browser. Was ein bisschen eklig ist, ist Go und Interop mit anderen Programmiersprachen. Weil ihr seht ja, ich rufe ja hier zum Beispiel, hier sieht man es, guckt da hier, send frame. Ich rufe aus .NET eine Funktion auf, die eigentlich in Go ist. Und da ist Go nicht so das Beste für Interop mit anderen Programmiersprachen. Da muss man hier oben drüber schreiben, export send frame. Das sorgt dann dafür, dass diese Funktion vom Go-Compiler mit C, wie nennt man das? C Definitions irgendwie exportiert wird, sodass man von anderen Programmiersprachen drauf zugreifen kann. Also wenn ich hier SendFrame aufrufe, dann kommt in Wirklichkeit das hier in Go raus. Also ich rufe in .NET SendFrame auf und hier kommt das dann in Go raus. Das funktioniert folgendermaßen, so wie man das in C-Sharp macht. Man sieht das auch hier, dass das alles sehr low-level ist. Ja? Wenn ich mir die Option anzeigen lasse. Alter, Rider, please. What the fuck? Kann, please, einfach anzeigen lassen, wenn ich... Okay, jetzt. Ja, also man... Rider hat keinen Bock. Ich darf da nicht mit der Maus drauf, okay? Also, es gibt einen Byte-Pointer zu den Daten von einem Videoframe. Es gibt die Länge, also wie lang das Byte-Array ist, also wie viele Bytes, ja, wie groß der Videoframe ist quasi und wie viele Frames, Frame ist eigentlich, also wie lang die Duration von diesem einzelnen Videobild ist. Kann ja auch sein, dass das nur ein paar Millisekunden ist, oder? Also wie lang das Bild ist, also wie lang im Stream das Bild letztendlich dann für die Timestamp-Generierung ist das wichtig. So, und wer sich fragt, wie kann man Go und C-Sharp zusammen verwenden, das geht tatsächlich über einen C-Interface, ja, so wie Zayantari geschrieben hat. Das ist sicherlich nicht die eleganteste Variante. In Rust war das schöner, das Interop, aber es ist mal nur so, wie es ist. In Rust hat es nicht funktioniert. Da muss man sowas hier machen. Ja, hier ist die Low-Level-Geschichte. Ja. Da muss man dann in C-Sharp sagen, hier, guck mal, es gibt hier eine unmanaged DLL, heißt das unter Windows. Ja, unter Linux würde das .so heißen. Das ist das gleiche wie eine DLL, aber ja, man merkt, dass C-Sharp mal irgendwann für Windows erstellt wurde. Da heißt es noch DLL-Import. Mittlerweile gibt es übrigens eine Alternative zu, die nicht mehr DLL-Import heißt, sondern Library-Import. Da kann man sagen, guck mal hier, es gibt hier eine Shared Library mit dem Namen WebRTC Linux. Und dort drinnen gibt es eine Funktion, die sich SendFrame nennt. Siehe hier, deswegen der Export in Go. Und die kannst du so aufrufen. Die hat diese Signatur, ja. ID. ID. Duration. Länge. Und am Ende ein Pointer zu einem Byte Array. Dann wird das Ganze zu Go rüber geschickt und in Go macht er dann... Übrigens, bis ich das hier funktionierend hatte, da hat mich Go wieder übertrieben abgefuckt. Ich bekomme ja hier oben die Länge und einen Pointer zu dem Byte Array. Das hier ist der Gegenpart in Go zu dem hier. Ja? Und in Go gibt es die Möglichkeit, dass du ein Unmanaged Array nimmst und das kopierst in ein Managed Go Array. Ich will es aber nicht kopieren. Ich will es einfach nur als Byte Array verwenden. So wie es ist. Ich will es nicht kopieren. Und da kann man sowas hier machen. Sogar meine IDE sagt, das ist falsch, ja? Redundant. Wenn ich das rausnehme, kompiliert es nicht mehr. Da kann man sowas hier machen. Das habe ich auch nur über Stack Overflow gefunden. Unsafe Slice, Pointer, Byte, Buff, whatever, Go. Aber es funktioniert. Und dann gibt sich Go damit zufrieden, dass das angeblich ein Byte Array wäre. Und dann kann ich das hier verschicken an den Browser. Ja. So ist das. Also wilde Geschichte. Aber es funktioniert echt erstaunlich gut. Ich habe das seit gestern hier laufen auf einer Kiste, die hinter mir im Serverraum steht. Serverraum, also kleine, mein Mini-Server-Rack, was da steht. Da ist auf der Kiste ist eine VM und in der VM laufen ein paar Container und unter anderem das. Und das läuft seit gestern und es funktioniert erstaunlich gut. Es funktioniert viel besser als alle GitHub-Projekte, die ich bisher benutzt habe, zum Umwandeln von Kamerastreams zu WebRTC. Und sogar besser, als ich gedacht habe. Ich hatte ein paar Probleme, ja, mit Crashes, weil ich an manchen Stellen nicht aufgepasst habe, was ich wie unmanaged übergebe. Aber im Großen und Ganzen funktioniert echt gut. Ja. Problem ist jetzt, Leute, wir können nichts machen an dem Projekt großartig im Stream, weil eigentlich wollte ich mit euch das Memory Leak suchen und fixen. Aber es gibt kein Memory Leak. Warum C und Go gleichzeitig benutzen? Ich benutze nicht C und Go gleichzeitig. Ich benutze C Sharp und Go gleichzeitig. Und warum Go? Weil die beste Library für WebRTC in Go ist. Und für mich das angenehmste, wenn es um Webanwendungen geht, .NET ist. Und dementsprechend habe ich quasi die das Webanwendungs-Backend, wenn man es so nennen kann, in C-Sharp programmiert und die WebRTC-Geschichte in Go. Ja, und das FFmpeg, Low-Level FFmpeg-Zeug habe ich auch in C-Sharp gebaut, weil ganz ehrlich, C-Interop in Go, das ist so ätzend. Oh, das ist eklig, Alter. Das ist vor allem nicht Cross-Plattform. Das ist Windows-only. Aber ihr seid übrigens nicht die Einzigen, die das benutzen. DICE verwendet das für Battlefield auch, habe ich gehört. Die Frostbite-Engine basiert ganz viel auf C++ CLI. Es gibt eine ganz gute WebRTC-Library für C-Sharp. Die habe ich auch schon mal verwendet, die ist gar nicht so übel. Aber die ist nicht so gut wie die Go-Library. Und die kann ein paar Sachen nicht, die Go-Library kann. Deswegen habe ich es damit. Und eins muss man sagen, Go ist erträglich, solange man im Go-Ökosystem bleibt. Dann geht das schon klar. Alles andere ist abartig. Wo kommt denn diese Klammer her gerade? Kann mir das mal einer erklären? Was macht denn die da? Ah, das ist der Schleifen-Body und das ist die Range-Definition. Alter, was habe ich denn da Unleserliches gebaut, ey? Das sieht ja dämlich aus. Und wo ich wieder fast verzweifelt bin in Go, sind einfache Sachen, oder verzweifle ich in Go immer fast, sind einfache Sachen wie Dictionaries, Key-Value-Stores, Key-Value-Hashmaps und sowas. Weil das ist einfach so eklig in Go zu benutzen. Guck mal, ich habe hier also allein schon diese Syntax in Go, ja. Im Endeffekt in .NET wäre das hier ein Dictionary mit KeyType int64 und Value TrackLocalStaticSample. So. Dann muss man das so irgendwie so mit Make whatever. Wisst ihr, ich verstehe nicht. Ansonsten machen sie alles mit New in Go. Hier ist es Make aus irgendwelchen Gründen. Aber gut, ich weiß, warum es Make ist, weil die Syntax ist halt so, weil die Syntax hier kein Function Call irgendwie erlaubt hinten dran, ne? Es ist eklig. Zumindest, das ist noch nicht das ekligste. Was ich richtig abartig finde, ist. Nee, Moment. Das ist gar nicht das, was ich euch zeigen wollte. Habe ich denn das hier? Hier. Ist hier. Die löschen aus Dictionaries und sowas. Guck mal, es ist super weird, ja. Man kann sagen. Moment, ich bin gerade. Wo hab ich's denn? Hier. Ja, man kann sagen, so wie man das aus anderen Programmiersprachen kennt, in einem Dictionary, quasi so mit Array Access, kann man sagen, hier, an dieser ID soll dieser Track rein. So weit, so gut. Jetzt hätte ich eigentlich erwartet, oder das ist, was mich in Go immer verwirrt, dass man auch, guck mal, man hat ja verschiedene. Das ist eine Map. Und eine Map hat irgendwie keinerlei Methoden drauf. Ich hätte gedacht, okay, man hat dann vielleicht sowas wie Delete oder so, aber das gibt's nicht. In Go, um was aus einer Map zu löschen, müsste man jetzt sowas hier machen. Delete, Tracks und dann die ID und sowas. Ganz furchtbar weird. Und das Ganze gibt es auch noch mit Append. Das gibt dann allerdings nur für einen Slice. Sehr, sehr merkwürdig alles. Ach ja. Übrigens. So eine Range Loop ist das. Ne, in 64, da hatten wir es ja gestern von. Brauchst du nicht sogar einen Pointer zur Map? Ey, keine Ahnung. Bei Go mache ich dann immer so lange rum, bis es funktioniert. Zumindest, was mich wieder echt fertig gemacht hat, ist. Warum ist denn das hier noch drin? Das brauche ich gar nicht mehr. Damit. Was mich echt fertig gemacht hat, ist, ich wollte im Endeffekt Folgendes machen. Ja. Ich habe hier eine. Ich wollte ein Dictionary haben, wo ich mir meine Connection speichern kann. Also sprich, alle Clients, die connected sind, möchte ich mir speichern. Und jede Connection braucht eine Unique ID, damit das funktioniert. So. Hier bla bla bla, wird die Connection angelegt, vollkommen wurscht. Und irgendwann brauche ich eine ID für die Connection und muss die speichern. So, habe ich mir gedacht, ey, kann auch nicht so schwierig sein. Generierst du eine Unique ID, packst sie in den Dictionary. Dann ist mir eingefallen, okay, UUID ist doof für Interop mit anderen Programmiersprachen, weil unter der Haube ist es ein Int 128. Und Int 128 ist nur so ein halb definiertes Konstrukt und das ist immer schwierig von einer Programmiersprache in die andere. Dann müsstest du 2 Int 64 drumherum machen. Eklig, eklig. Aber ich brauche eine Unique ID. Das war das übelste Gefrickel, bis ich das ordentlich in Go hinbekommen habe. Und NXCXDX, Dankeschön für den Prime Sub. Und das Naheliegendste, was mir eingefallen ist, das nicht mit einem eingebauten Typ direkt zu machen, sondern das zu rappen in einem eigenen Typ. Und rausgekommen ist dann das hier. Ja. Ich habe mir eine eigene Klasse gebaut oder einen eigenen Typ gebaut, die sich Connection Registry registriert. Intern besteht die wiederum aus einem Dictionary in 64 Key, WebRTC Connection und einem Read-Write-Mutex, was ich auch schon ekligst finde, zu benutzen. Aber so ist das halt in Go. Und dann musst du hier oben die Sachen definieren, kannst du aber nicht initialisieren, das musst du hier unten in so einer komischen New-Function machen. Und dann hast du so komische Konstrukte wie sowas hier. Guck mal. If value, okay. Ja, und wenn okay, dann. Alter. Da hat sich wieder mein Hirn verbogen, bis ich das in Go rausgekriegt habe, wie man das auf dem the go way macht. Dann das schöne Anlocken und wieder locken, weil es gibt ja in Go keine Thread Safe Dictionaries. Die haben sich gedacht, braucht man nicht. Es gibt so eine halbherzige Sync-Implementierung, die kannst du aber knicken. Wo dein Prime Sub läuft, weiß ich, irgendwo in deinen Settings kannst du das angucken. Moin, Chainlore. So, und dann hier wieder mit Delete und so. Du musst dich hier wirklich um jeden Furz selbst kümmern. Es gibt kein ThreadSafe Generic Dictionary in Go. Gibt's nicht. In .NET gibt's das seit 15 Jahren. Okay, ich gebe zu, in Rust gibt's das auch nicht. Aber in Rust gibt es sehr viele Third-Party-Sachen für sowas. Ich habe in Go nichts Gescheites gefunden. Aber muss ich ja selbst machen. Ich weiß nicht. Ich werde mit Go nicht hundertprozentig warm. Ich kann in Go was machen und es funktioniert am Ende auch, aber ich enjoye Go nicht. Ich enjoye ohne Scheiß Rust mehr als Go. Wobei ich in Rust deutlich unproduktiver bin als in Go. Weil Rust halt Rust ist und Rust nicht für Geschwindigkeiten während dem Entwickeln ausgelegt ist. Und auch grausam zu lesen ist teilweise. Aber ich enjoye, wenn es bei den zwei neueren Sprachen geht, die ich gelernt habe, enjoye ich Rust tatsächlich mehr als Go. Also der Weg, damit zu arbeiten, gefällt mir in Rust besser. Go finde ich immer übelst nervig. C++ enjoy. Wir haben gestern C++ oder vorgestern C++ enjoyed und ich bin halb durchgedreht bei. Hat jemand einen lustigen, warte mal. Jemand einen lustigen Clip aufgenommen. Ich guck mir ja manchmal die Clips an, die Leute machen hier vom Stream. Hat jemand, ja. Februar 2021. So. C++ 2B. Okay, was zum Teufel ist C++ 2B? Moment, C++ 2B ist C++ 23 und die Versionsnummer ist 2021.00? What the fuck? Jetzt mal ernsthaft. Sind die alle, hat die irgendjemand ins Hirn geschissen oder was? Was zum Teufel, wer denkt sich... Das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht aus... Was ist mit den Leuten los?
Ja, so sehr enjoye ich C++, ja. Was ist das? Vor 3 Jahren.
Ich peitsche mich auch jedes Mal, bevor ich den Editor aufmache, Alter. Ich geißel mich erstmal eine Runde hier. Bam. Vorher kann ich nicht programmieren. Und danach mache ich noch weiter, indem ich C++ programmiere. Ich peitsche mich auch jedes Mal, bevor ich den Editor...
Ja, so sehr wird C++ enjoyed hier. Also da enjoye ich Go tatsächlich mehr. C++ ist nicht zu enjoyen. In keinster Art und Weise. Das ist das Schlimmste, was es gibt.
Ist das die Version in Hex? Das wäre ja noch cool, wenn das die Version in Hex wäre. Aber 2B ist 3... 2B ist, ist dann 2B in Hex? Auf jeden Fall kann es nicht 23 sein. Weil Hex geht bis 16 und da kann vorne keine 2 stehen. War 23. 2B. Hex to Dezimal. Okay, lass mal kurz überlegen. Bin ich PPGA? Was ist? Okay, 16? 16? Dann overfloat es zur 1 vorne. 32? Dann overfloat es zur 2 vorne. Also muss auf jeden Fall größer 32 sein. Also 1, 0
ist dann 32 in Hex, oder? Stimmt das, was ich erzähle? Eins null in Hex. Hä? Was ist das für ein Schwachsinns? Ne, aber nicht 1-0. 2-0 ist 32. Ne, hä? Ach nee, 16 ist schon. Okay. Alter, was auch immer. Ich hab keine Ahnung. Okay, 2B Hex zu Dezimal. Was ist das? 43. Also, nein, es ist nicht die Zahl in die Version in Hex. Das würde ich nicht machen. Da müsstest du mir enorm viel Geld dafür bezahlen. Ich bin jetzt echt gerade super verwirrt. Bin ich jetzt so blöde im Kopf, dass das nicht stimmt, was ich erzählt habe? Gibt's irgendwie Hex Dezimal? Okay, wir rechnen. Hier, guck mal. Ja, nee, ich will weiter, Mann. Gibt's Umrechnungstabelle, Dezimal Hex. Ja. Dezimal. Okay, 10 ist 16 in Dezimal, ja? 32, habe ich doch gesagt. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Ja? Bei 32 Overflowt ist dann zur 2 vorne. War doch richtig. Die Tabelle, die ich eben angeguckt habe, war einfach nur bescheuert. Ja, 32 war doch richtig, was ich gesagt habe. Bei 32 ist dann 20. Ja, 10 ist 16, genau. 20 ist 32. Das heißt, 43 ist dann... Nee, 2b ist dann 43, so rum, ja. Aber glücklicherweise gab es ja schon ein paar Prime-Subs, sonst wäre mein IQ noch weiter unten gewesen. Ich konnte das mal im Kopf alles easy umrechnen. So zu Zeiten, wo man sowas noch in der Berufsschule gemacht hat und so. Aber mittlerweile... Ich kann auch keine... Das ist ein gutes Emote. Ich habe das doch schon... Angeblich habe ich das schon. Guck mal, wir haben das Emote doch schon. Ja, Subnet Masken per Hand ausrechnen, das konnte ich auch in der Berufsschule. Mittlerweile bin ich ultra PPG geworden, was sowas angeht. Da wird einfach gesagt, IP-Kalk, zack. Da wird nichts mehr von Hand ausgerechnet.
Easy as a fuck.
Easy. Easy.
Ja, ich würde es wahrscheinlich auf dem Papier auch noch irgendwie hinkriegen, aber das ist so eklig. Fürs Abi? Wirklich? Fürs Abi macht man sowas? Was macht eigentlich mein nicht vorhandenes Memory Leak? Das Memo liegt immer noch nicht. Hattet ihr auch Zahlenformat und sowas? Vorzeichen addieren? Ja. Ja. Wir haben quasi mit Minus gerechnet mit Addieren und so. Irgendwie negiert und Overflow ist das Vorzeichen und so. Ich kann mich noch ganz vage dran erinnern. Subnetting mit IPv6, ja, viel Spaß. Chatke, das hat mich jetzt echt, ich mach das mal wieder aus, mich hat das jetzt wirklich ein bisschen aus dem Konzept gebracht, weil ich wollte mit euch ein bisschen Memory Leak suchen. Das ist aber nicht erforderlich, Memory Leak zu suchen. Ah, ich weiß, was wir machen. Ich kann euch was zeigen, was wahrscheinlich ihr schon wieder alle wisst, aber ich nicht. Wusstet ihr, also jetzt weiß ich es auch, Recycle Story, jetzt weiß ich es auch, aber ich wusste es bis heute Morgen wusste ich das nicht. Und zwar, Testschreiben ist overrated. Es funktioniert einfach immer. Uninstalle das mal. So, wusstet ihr, dass Visual Studio Code Profile unterstützt? Ich meine damit nicht Workspaces, sondern Profile. Workspaces gibt es ja schon lange. Ja, man kann nämlich jetzt hier unten draufklicken und sagen Profile und es gibt normalerweise nur das Default-Profil. Aber das Coole ist, wenn man ein neues Profil erstellt, ja, erstellen wir uns mal beispielsweise ein Profil für Webentwicklung. Da kann ich sagen, ich will alles aus meiner Default-Config mergen mit meiner neuen für Webentwicklung. Und wenn ich das jetzt erstelle, dann seht ihr, ich habe ein neues Profil, was auf meinem alten Profil basiert. Also wenn ich jetzt hier was öffne, dann ist das noch die gleiche Schriftart und so und passt alles. Aber es sind keine Plugins mehr da. Das heißt, jetzt kann ich zum Beispiel das Svelte-Plugin hier installieren. Und dann sagen wir, ich lege noch ein weiteres Profil an für ja, Cloud-Entwicklung zum Beispiel, Cloud-Development-Geschichten. Nehme ich auch wieder nur die Extensions mit. Und dort installiere ich dann so zum Beispiel die Terraform-Geschichte und sowas. So, und jetzt kann ich immer dazwischen switchen. Je nachdem, was ich mache. Und das ist nicht Workspace gebunden. Das finde ich enorm praktisch. Weil ich will die ganzen Plugins ja gar nicht defaultmäßig laden. Ich möchte meine Webentwicklungs-Plugins haben, wenn ich Webentwicklung mache. Ich will meine IoT-Sachen machen, wenn ich IoT habe. Und das wusste ich bis heute Morgen nicht, dass Visual Studio Code das unterstützt. Wusstet ihr das? Also für mich war das neu. Das heißt im Endeffekt, ich kann jetzt auch mein Default-Profil mal ein bisschen aufräumen. Weil ich brauche, was ist das? Ach nee, das ist nicht installiert. Gerade sagen, the fuck. Jetzt kann ich den ganzen Mist hier mal uninstallen aus meinem Default-Theme hier. C wird uninstalled. Hier, das ganze Zeug wird alles uninstalled. Reload. Seitdem die das Teil der GitHub-Seite... Was verwenden die? Das Teil der... Ich verstehe nicht, was du meinst. Uninstall. Hier, Terraform uninstall. Kubernetes uninstall. Monkey See uninstall. Brauchen wir alles nicht. Zumindest nicht im Default. Svelte uninstall. YAML können wir mal drin lassen. So, und jetzt sagen wir, okay, ich will jetzt Webentwicklung machen. Dann switche ich einfach das Profil auf Web. Oh, und da installieren wir jetzt noch das Tailwind-Plugin. Und je nachdem, was ich machen will, kann ich es umschalten. Ich finde das enorm praktisch, dass es jetzt Profile gibt. Das gibt es übrigens auch nicht so lang. Das ist erst ungefähr ein Jahr oder so in Visual Studio Code möglich. Aha. Aber GitHub Workspaces ist... was anderes, also so eine Remote-Entwicklungsumgebung. Über Microsoft weiß man nie. Also ich finde das mega nice. Dachte mir, ich zeige euch das mal, weil ich das selbst erst seit heute Morgen quasi erfahren habe. So, und jetzt habe ich ein richtig cleanes Visual Studio Code. Defaultmäßig nur mit YAML-Syntax-Highlighting. Weil ich hatte bisher immer das Problem, was mich immer übelst genervt hat, ist, dass ich beispielsweise, wenn ich hier... Oder gehen wir mal IoT nochmal rein. Ah ne, IoT habe ich gar nicht. Ich habe ja nur Cloud und Web angelegt. Ich wollte IoT anlegen. Ja, machen wir mal was für IoT. Und da würde ich jetzt beispielsweise nochmal die ESP-Geschichte installieren. So, und was mich immer übelst genervt hat bei Visual Studio Code ist, dass man diese ganzen Sachen hier dann default mitgeladen bekommen hat, ja? Ich hatte hier neben drinne Plattform.io, Terraform, Kubernetes total voll mit allem Schrott, obwohl ich das in 90% der Fälle gar nicht brauche, nur wenn ich eine spezielle Sache mache. So, und jetzt sage ich auch, nee, ich brauche kein IoT-Zeug, ich switch auf meine Webentwicklung. Und dafür ist das weg und dafür sind die Webentwicklungs-Plugins geladen. Sehr praktisch. Excellent, excellent. Ist Visual Studio eigentlich mittlerweile auch auf WebView 2 wie Teams? Ja, ich glaube, das war vor Teams auf WebView 2 schon. Sind die Profile in der Settings-JSON drinne? Nee. Weil die Settings-JSON kannst du auch pro Profil überschreiben, die können da nicht drinne sein. Ich gehe mal davon aus, dass die irgendwo im... Ich weiß gar nicht, wo die gespeichert werden. VS Code Profiles. Where stored? Ah, Config Code User Profiles, okay. Also ein weiteres Ding, was man theoretisch backuppen sollte. Aber ehrlich gesagt, ich werde es eh nur für Plugins benutzen. Die restlichen Sachen bin ich fein mit meiner Default-Config. Wenn es da... Was will ich da groß konfigurieren? Ziemlich ähnlich wie bei Vim. Inwiefern? Du meinst, dass es eine Config-Datei gibt, die in deinem Heimatverzeichnis liegt? Ja gut, das ist wie bei nahezu jeder Linux-Anwendung, die Config-Dateien speichert, ist das so. Du kannst froh sein, oder wir können froh sein, dass die Sachen mittlerweile unter .config liegen. Früher lagen die Dinger gar nicht unter .config, sondern einfach hier, direkt im Heimatverzeichnis. Hier. Manche Sachen machen das immer noch so, aber die meisten glücklicherweise nicht. Ja, VS Code anscheinend schon. Aber das ist noch ein alter VS Code-Ordner, so wie es aussieht. Go macht natürlich nichts von beiden. Go eliminiert sich einfach ohne Hidden Folder ins Root-Home-Verzeichnis von einem. Warum habe ich da einen Ordner, der CacWait heißt? Und warum habe ich Massive5FatChatGear hier drinnen liegen? Mein Heimatverzeichnis voll mit Schrott. Deswegen macht man auch nur LS. Was da für ein Schrott drin liegt. Das müsste eigentlich alles mal weg. Ich lösche mal ein paar Docker-Images. Habe ich schon wieder massig im Hintergrund angesammelt. Ja, hat sich. Ah, mein Windows-Desktop ist noch gar nicht so voll. Noch nicht. Das wird immer voller. Ja, ich dachte mir, ich zeige euch das mit den Profilen mal, weil ich das sehr, sehr nice fand. Ah. Also auf ESP gebastelt habe ich jetzt keinen Bock. Auf die Zigbee-Steckdosenleisten dran rumzubasteln, ehrlich gesagt auch nicht, weil dazu müsste ich die Kamera anmachen. Also nicht für mich, sondern für die Steckdosenleisten. Weil die werden aufgemacht, ein bisschen dran rumgelötet. Also wohlgemerkt, nicht an den Stellen, die für eine Stromsteckdosenleiste wichtig sind, sondern ich löte dort einen neuen Mikrocontroller rein. Warum? Weil es geht. Weil ich das mal testen will. Ich könnte die auch einfach out of the box mit Zigbee verwenden und gut ist. Aber ich habe eine Anleitung gefunden, dass man hier Lidl Tasmota. Ja. Ich habe eine Anleitung gefunden, dass man. Ja. Das ist eigentlich ein Zigbee-Gerät, aber die kann man, den Microcontroller da drin. Kann man austauschen durch ein ESP8266 oder durch einen ESP32. Wenn man den passenden Modul Formfaktor hat, braucht man dann sowas hier zum Beispiel. Das wollte ich mal ausprobieren. Einfach nur, ob es geht. Ehrlich gesagt, macht überhaupt keinen Sinn, ja, weil Zigbee kannst du auch so wunderbar benutzen, ohne dass du da irgendwie die China-Chinesen-Cloud bräuchtest. Alles lokal. Aber einfach, weil es geht. Wollte ich es mal ausprobieren. Die restlichen Steckdosenleisten lasse ich wahrscheinlich stock, so wie sie sind, und steuere die über Zigbee. Nachdem wir jetzt quasi in knapp eineinhalb Wochen drei China-Steckdosenleisten kaputt gegangen sind, musste ich mal was Neues bestellen. Hast du für IT-Zeugs eigentlich ein eigenes WLAN? Ja. Ja. Habe ich. Ich habe ein eigenes WLAN und ein eigenes WLAN. Wobei in dem WLAN... Wobei nicht, dass ich jetzt Mist erzähle. Nee, in dem WLAN steht tatsächlich gar nichts anderes mehr. Es stand mal ein Raspberry Pi, kabelmäßig, per Netzwerkkabel angeschlossen, stande noch in dem WLAN drinne. In dem IoT-WLAN. Aber mittlerweile sind es nur Wi-Fi-Geräte. Ja. Mit einer eigenen WLAN-SSID. Und die haben natürlich keinen Internetzugriff erlaubt, meine IoT-Geräte. Die einzigen Zugriffe, die erlaubt sind aus dem IoT-Netzwerk raus, sind NTP und MQTT für Geräte, die das brauchen. Das ist das Einzige, was freigeschaltet ist. Der Rest nicht. Was benutzt du steuerbare Steckdosenleisten? Zum Beispiel, dass ich im Keller Sachen ein- und ausschalten kann. Oder wenn ich was resetten muss. Die Kamera im Keller, die kackt teilweise ab. Die muss ich manchmal resetten. Sehr praktisch, wenn man das was remote schaltbar hat. Wenn ich den Raspberry Pi im Keller mal an- und ausschalten muss, geht das auch gut über die Steckdosenleiste. Die Stromversorgung für die Wandtablets geht auch darüber. Ist auch gut, wenn ich nicht in den Keller muss, um das einen ausschalten zu können. Nein. Du hast mich falsch verstanden. MQTT darf aus dem Netzwerk raus. Das heißt nicht, dass es ins Internet darf. Aus dem Netzwerk raus heißt, das darf in mein anderes Netzwerk, wo mein lokaler MQTT-Broker steht. MQTT darf nicht ins Internet. Ich hab doch ganz am Anfang, ins Internet raus kommt gar nichts aus diesem Netzwerk. Gar nichts. Mit nix kommt ins Internet raus. Du wohnst in einem ganzen Haus ganz allein. Nee, nicht ganz allein. Zumindest sind so IP-Steckdosenleisten, nennen wir es jetzt mal, praktisch. Die sind zwar oftmals Spielerei, man benutzt sie dann auch an Stellen, wo man das nicht braucht, aber in manchen Anwendungsfällen sind sie echt praktisch. Ja. Zum Beispiel den Raspberry Pi resetten im Keller, falls man da mal irgendwas gemacht hat, dass er dann nicht gescheit restartet hat. Dann gehst du in Home Assistant, schaltest die Steckdose für den Raspberry Pi im Keller aus, wieder ein, alles gut. Wofür ich das auch benutze ist, schaltbare Steckdosen. Ich habe bei mir im Bad einen Heizlüfter. Und ich hatte mal, weil es mir schon eine Weile nicht mehr passiert ist, aber ich hatte mal irgendwie ein bisschen Brainlag, dass ich öfters vergessen habe, diesen Lüfter auszuschalten, nachdem ich im Bad gewesen bin, ja. Also gerade im Winter, wenn es kalt ist und man muss aufs Klo, das dauert ein bisschen länger, 10 Minuten oder so, da habe ich immer den Heizlüfter angemacht, dass es schön warm ist im Klo. Also instant schön warm. Und ich habe es dann mal öfters geschafft, den Heizlüfter vergessen auszumachen. Und jetzt habe ich das so gemacht, Ich habe eine einfach beheizbaren Toilettensitz. Meine Toilette kann den Toilettensitz nicht beheizen, aber das Wasser im Klo kann erhitzt werden. Also, das ist ja so eine, das ist so ein Klo, das kann dir auch den Arsch absprühen mit warmem Wasser. Sehr angenehm. Kann ich nur empfehlen. Gibt sogar ein Video zu. Warum findet er zu Max FPS Klo nix? Ja. 8 Jahre Premium-Klo-Fazit. Es ist doch. Da sieht man das Klo, ja. Und hier sieht man auch, wie die Düse rausgefahren kommt. Düs-Champ. Hier. Ja, du kriegst da Pommes abgewaschen. So, und ich habe, vielleicht schwenke ich auch irgendwie mal durchs Bad. Glaube nicht. Zeigt noch den NFC-Tag oder so irgendwann. Okay, ich schwenke nicht durchs Bad. Zumindest, ich habe da einen Heizlüfter, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe da einen Heizlüfter stehen und den habe ich schon öfters mal vergessen auszuschalten. Und ich habe eine Automation gebaut in Home Assistant, die registriert, wenn die Steckdose, die schaltbare Steckdose eingeschaltet wird. Das schickt ein Event über MQTT, die Steckdose. Und wenn die nicht innerhalb von 15 Minuten wieder ausgeschaltet wird, dann schaltet die automatisch aus. Ich kann das einmalig verlängern. Wenn ich vorher auf den Knopf drücke, dann geht es, glaube 35 Minuten. Das ist, wenn man mal duschen will und so, das dauert alles ein bisschen länger, dann kann 35 Minuten. Aber dann geht es automatisch aus. Das habe ich gemacht, weil ich früher öfters vergessen habe, den Heizlüfter auszumachen. Mittlerweile vergesse ich das eigentlich nicht mehr. Und da brauche ich die Automatisierung nicht. Aber gerade für sowas, da sind so schaltbare Steckdosen sehr praktisch. Ja. Man kann auch Sachen ausschalten lassen zum Strom sparen. Ja, dafür ist es auch praktisch. Wobei ich sagen muss, so viel Sachen fallen mir hier gar nicht ein. Also, was mir da einfallen würde, ist zum Beispiel der Fernseher im Standby. Ja, der muss nicht im Standby sein, wenn man wirklich. Das habe ich übrigens noch nie gemessen. Das müsste ich mal machen. Fernseh-Standby-Verbrauch. So einem Zwischenstecker. Ah, ich habe hier so ein Messteil. Gucken, was die. Nein, ich wohne nicht zur Miete. In der Mietwohnung so das Klo rausreißen und neues einzubauen, ist natürlich schwierig. Naja, wenn du das in die Schüssel gekackt hast, dann hängt das ja nicht mehr an deinem Pobbes. Und dementsprechend kann der Brausekopf dann da auch schön brausen. Der fährt ja erst aus, wenn du fertig bist. Ich würde immer noch darauf tippen, dass der Fernseher mehr verbraucht. Die Steckdosenleiste braucht nicht viel. Die Microcontroller da drinnen, die brauchen 100 mA oder so. Das dürfte fast in der Messungenauigkeit untergehen, so eine Steckdosenleiste. Ja, der Fernseher verbraucht, da würde ich auch drauf tippen, dass der deutlich mehr verbraucht. Stimmt, es gibt auch so einen Aufsatz, korrekt. Ja, das Schöne ist halt an so einem eingebauten Klo, der ist schön integriert. Ja, dann geht, da hast du. Ja, und was der Sitz nicht kann, ist ich nenne es immer die Klimaanlage, das ist aber keine Klimaanlage. Der Klo kann den Gestank quasi absaugen und nach draußen pusten. Ja, und das geht halt nicht, wenn du es nicht voll integriert hast in die Wand. Ja, das ist auch ein guter Anwendungszweck. Ja, die haben bestimmt irgendwas getrickst. Es gibt da bestimmt mehrere Standby-Modi und den kannst du einschalten und dann bootet das Ding halt 45 Sekunden oder so. Ich gehe nicht davon aus, dass der wirklich unter einem Watt im Standby ist, der Fernseher. Puzzlemeister, danke für den Sub. Aber nichtsdestotrotz wird das trotzdem mehr verbrauchen als die Steckdosenleiste. Bin ich relativ safe, dass das so ist. Chat, wisst ihr was? Ich gehe jetzt off. Die Suche nach dem Memory Leak war keine Suche nach dem Memory Leak, weil es kein Memory Leak gab. Aber ich kann jetzt nicht noch eine Stunde im Kreis labern. Reicht für heute. Wobei, wenn ich eins gut kann, dann ist es gesidetracked werden und sinnloses Zeug erzählen für 3-4 Stunden. Das habe ich gelernt auf Twitch. Aber heute nicht. Ich gucke jetzt noch ein bisschen Twitch oder irgendwie Stream oder sonst was. Ja. Ich gucke mir jetzt ein paar an. Aber nix Anstößiges. Ganz normales Zeug. Bis denn. See you.